Jingle ohne Bells. Musik zum Advent.
Ein Holzschnitt zeigt ihn in einem Raum voller Musiker. Orgelspieler, ein Harfenist, eine Gruppe von Sängern, zwei Musiker am Klavichord. Auf dem Tisch eine Fiedel und verschiedene Blasinstrumente, auf dem Boden eine Trommel und eine Posaune. Und in der Mitte der junge Maximilian. Großgewachsen, die halblangen Haare fallen ihm auf die Schultern. Er trägt einen prachtvoll bestickten Mantel. Und in der Hand einen Stab, wie ihn die Kapellmeister benutzen. Maximilian, der den Ton angibt, in der Politik und in der Musik. Auf den ersten Blick wirkt Maximilian nicht unbedingt wie ein großer Freund der schönen Künste. Der Mann mit der markanten Hakennase und dem typischen vorspringenden Kinn der Habsburger ist am liebsten draußen in der Natur. Er liebt die Jagd. Er begeistert sich für Turniere, die er wieder aufleben lässt, nachdem sie eigentlich schon in der Mottenkammer des Mittelalters verschwunden zu sein schienen. Nicht umsonst erhält er den Beinamen »Der letzte Ritter«. Er ist stolz darauf, im Laufe seines Lebens 27 Feldzüge angeführt zu haben. Aber er hat auch eine melancholische Seite, kann schweigsam und schwermütig sein. Er interessiert sich für Geschichte und Philosophie und für die Musik. Kunstvolle, mehrstimmige Musik ist Maximilian schon als Kind vertraut. Sein Vater, Friedrich III., unterhält wie jeder Herrscher, der etwas auf sich hält, eine repräsentative Hofkapelle. Aber eine ganz neue Welt eröffnet sich ihm, als er, 18 Jahre alt, im Jahre 1477 nach Gent reist, um Maria von Burgund zu heiraten, Tochter Karls des Kühnen, Erbin eines Gebietes, das Teile Ostfrankreichs, Luxemburg, Belgien und die Niederlande umfasst und das mit der Grafschaft Flandern und dem Herzogtum Brabant zu den reichsten in Europa gehört. In Österreich wirkt alles eng und bescheiden. Maximilians Vater Friedrich III. Ist chronisch in Geldnot und sparsam bis zum Geiz. Was für ein Kontrast zum Glanz des burgundischen Hofes. Prachtvolle Residenzen, reich ausgestattete Bibliotheken, kostbare Teppiche, Möbel, Gemäldesammlungen, schimmerndes Tafelsilber und eine musikalische Kultur, die alle anderen weit überragt. Über zwei Jahrhunderte hinweg wird die frankoflämische Musik das musikalische Geschehen in ganz Europa prägen. Das Eheglück mit Maria?
Ein schöns, fromms, tugendhaftigs Weib. Von Leib klein und schneeweiß, ein brauns Haar, ein kleins Nasel, braun und graue Augen gemischt, schön und lauter.
So beschreibt Maximilian sie einem Vertrauten in der Heimat. Dieses Eheglück währt nur kurz. Keine 5 Jahre nach der Hochzeit stirbt Maria, nachdem sie bei einem Jagdausflug vom Pferd gestürzt ist. Maximilian trauert und steckt in Schwierigkeiten. Denn Maria hat den gemeinsamen Sohn Philipp den Schönen als Erben eingesetzt. Als Vormund des Dreijährigen soll Maximilian die Regentschaft führen. Aber die niederländischen Stände akzeptieren ihn nicht. Es kommt zu Aufständen und Kämpfen. In Gent, in Brügge, in Ypern. Schließlich findet sich Maximilian sogar als Gefangener der Bürger von Brügge wieder. Ganze 16 Wochen halten sie ihn hinter Gittern. Aber am Ende geht er siegreich aus den Auseinandersetzungen hervor. Die reichen Besitztümer in den Niederlanden bleiben dem Hause Habsburg erhalten. Und Maximilian hat die burgundische Lebensart aufgesogen und erkannt, welche Möglichkeiten der Selbstdarstellung die Künste bieten. Wie kein anderer vor ihm wird er sich selbst in Wort und Bild in Szene setzen, wird in gleich 3 autobiografischen Werken seine Taten in glanzvolles Licht rücken, wird die berühmtesten Künstler, Albrecht Dürer, Hans Burgmeier den Älteren, Albrecht Altendorfer engagieren, um prachtvoll illustrierte Darstellungen seiner Macht in Umlauf zu bringen. Und er wird die Musik zu einem zentralen Mittel der Repräsentation machen. Von seinem Schwiegervater, Karl dem Kühnen, hat Maximilian die berühmte burgundische Hofkapelle geerbt. Sie begleitet ihn fortan auf seinen Reisen und erregt, wie ein Chronist berichtet,
bei den deutschen Fürsten große Hochachtung und Bewunderung.
Die burgundische Kapelle ist auch dabei, als Maximilian 1486 zum römisch-deutschen König gewählt und nach altem Zeremoniell auf dem Thron Karls des Großen im Aachener Dom gekrönt wird. Eines der wichtigsten Ereignisse seiner Laufbahn, denn die Königswahl ebnet den Weg dafür, dass Maximilian seinem Vater auf dem Kaiserthron nachfolgen kann. Monatelang wird gefeiert, in Aachen, in Köln, in den Niederlanden. Festliche Einzüge, verschwenderische Bankette mit goldgedeckten Tafeln, an denen Dutzende von Gerichten aufgetischt werden. Am Spieß gebratene Ochsen, Brunnen, aus denen Wein für die Bevölkerung sprudelt. Tanzfeste bis 3 Uhr in der Nacht. Aus Köln berichtet ein französischer Chronist,
der Pfalzgraf eröffnete zusammen mit einer noblen Dame den Tanz, der nach einer Weile in einen hübschen Mummenschanz überging. Ein Taftpavillon wurde hereingetragen, unter dem Sänger und Instrumentalisten saßen. Darauf erschienen ein Mann und eine Frau nach türkischer Mode gekleidet. Sie trugen auf ihren Schultern 2 als Affen verkleidete Kinder, die Grimassen schnitten. Nachdem sie die Kinder wieder in den Pavillon zurückgebracht hatten, tanzten sie eine Moresca. Als diese beendet war, erschien der König in Begleitung einer Dame. Beide sehr seltsam gekleidet, in hohen Pantoffeln, und sie tanzten ein paar Schritte. Danach führte der König eine andere Dame herein, die nach französischer Mode in kostbaren Samt gewandelt war. Sie tanzten à la française. Als der Mummenschanz vorüber war, begannen die Gäste, um die Wette zu tanzen.
Im Jahre 1494 übernimmt Maximilians Sohn Philipp der Schöne die Herrschaft in den Niederlanden und damit auch die burgundische Kapelle. Und Maximilian gründet ein eigenes Ensemble. Wie genau das vonstatten geht, liegt im Dunkel der Musikgeschichte. In die Geschichte eingegraben hat sich aber ein Brief, den Maximilians Schatzmeister Balthasar Wolf am 20. Juli 1498 an den kaiserlichen Verwalter in Wien schreibt. Darin heißt es, Maximilian habe
zu Wien ein Kapellen aufzurichten vorgenommen und derselbig Kapellen Herrn Georgen Slatkonia zu Singmeister, Bernharden Meder und Oswalden zu zweien Bassisten, auch 6 Mutantenknaben zu Diskanten auf Brabantisch zu diskantieren verordnet.
Einen Singmeister, einen Leiter für die Kapelle hat Maximilian also engagiert, 2 Basssänger und 6 Knaben für die Diskantstimmen. Und angeordnet, sie nicht nur mit einem ordentlichen Gehalt, sondern auch mit angemessener Kleidung zu versorgen. Nämlich
dies künftig Jahr für Sold und Unterhaltung, nämlich dem Singmeister 24 rheinische Gulden und dem Bernharden und Oswalden 16. Jedem und jeglichem Knaben 12, macht zusammen 128 Gulden rheinisch. Dazu all und jedem besonder Tuch zu Röcken und Hosen, auch Studentenkappen, so viel ihr jeglicher ziemlicherweise bedürfen werde, auszurichten und zu geben.
Obwohl die Musik am Wiener Hof schon mindestens 300 Jahre vorher gepflegt wurde, gilt das Datum dieses Briefes, der 20. Juli 1498, als Geburtsstunde der Wiener Hofmusikkapelle, die bis heute in der Hofburgkapelle den sonntäglichen Gottesdienst gestaltet. Zu Maximilians Zeit umfasst die Kapelle rund 20 Sänger, dazu 20 Singknaben und einen Organisten. Viele Jahre lang hat dieses Amt der berühmte Paul Hofheimer inne, der Monarch unter den Organisten, wie man ihn ehrfürchtig nennt. Zum eigentlichen Aushängeschild der Kapelle wird aber der Hofkomponist Heinrich Isaac. Wann und wo genau Heinrich Isaac geboren ist, weiß man nicht. Wohl um 1450 irgendwo in Flandern. Fest steht, dass er sich in Florenz einen Namen machte. Als Kapellsänger an der Kathedrale und als Komponist. Und dass er zu einem Vertrauten der einflussreichen Familie Medici wurde. Er erteilte den Sprösslingen der Familie Musikunterricht. Vertonte Karnevalsgedichte von Lorenzo de Medici, genannt der Prächtige. Und der vermittelte dem Komponisten eine Ehefrau. Isaac tauchte ins lebendige Kulturleben von Florenz ein, saugte Eindrücke auf, die er in seiner Musik verarbeitete. Sogar Schlachtengetümmel und die Rufe eines Derwisch haben dort ihre Spuren hinterlassen. Und die farbenfrohe florentinische Volksmusik. Als es nach dem Tod Lorenzos des Prächtigen mit den Medici und der Wirtschaft der Stadt Florenz bergab geht, da fügt es sich, dass Heinrich Isaac auf Maximilian trifft, der sich gerade auf einem Feldzug in Oberitalien befindet. Maximilian ist höchst angetan von dem Gedanken, einen berühmten niederländischen Musiker in seine Kapelle aufnehmen zu können. Er verspricht ihm ein stattliches Gehalt und eine Rente für seine Frau, falls diese ihn überleben sollte. Heinrich Isaak verspricht, all seine Kunst in den Dienst seiner Majestät zu stellen und komponiert. Ein gewaltiges, unglaublich facettenreiches Œuvre. Allein 35 vollständige Messen sind überliefert, unzählige einzelne Messsätze, Lieder in deutscher, französischer, flämischer und italienischer Sprache und Dutzende von kunstvollen Motetten. Eine der klangprächtigsten entsteht für den Reichstag von Konstanz im Jahr 1507, bei dem Maximilian die Fürsten des Reichs dazu bewegen will, sich für seine Kaiserkrönung durch den Papst einzusetzen. Die Marienmotette Virgo Prudentissima, die den Segen der Gottesmutter erbittet. Maximilian weiß seine Musiker zu schätzen. Er lässt ihnen viele Freiheiten. Heinrich Isaak etwa wird auch weiterhin regelmäßig in seine italienische Wahlheimat reisen. Er kauft später sogar ein Haus in Florenz und verbringt dort seinen Lebensabend. Und Maximilian entlohnt die Musiker gut, jedenfalls wenn es seine oft klammen Finanzen zulassen. Seinem Organisten Paul Hofheimer lässt er ein Gehalt von 100 Gulden im Jahr auszahlen, was dem eines höheren kaiserlichen Beamten entspricht. Und er gewährt ihm allerlei Vergünstigungen, finanziert ihm ein Pferd, lässt ihm mal ein Fass Wein liefern, mal Handwerker anweisen, dass sie
auf unsere Kosten, auf Paulsens Hofheimer unseres Organistenhaus in der Silbergassen zu Innsbruck ein gutes Ziegeldach führen und dasselbe Haus auswendig verwerfnen und weißnen.
Aber Maximilian verlangt seinen Musikern auch einiges ab. Denn er hat keine feste Residenz, sondern ist unablässig unterwegs. Zwar hat er Innsbruck zu seinem Lieblingsort erkoren, aber er hält sich nur unregelmäßig dort auf. Die meiste Zeit reist er zwischen seinen Herrschaftsgebieten in Österreich, Deutschland und den Niederlanden hin und her. Gar nicht zu reden von den zahllosen Feldzügen. Und immer dabei seine Musiker, Mitglieder der vielgerühmten Hofkapelle. Aber auch Trompeter und Paukenspieler, Pfeifer und Trommler. Für militärische Zwecke aber auch zur Repräsentation. Und, jedenfalls wenn man einem Chronisten aus Metz glauben darf, zu Maximilians Unterhaltung bei Tisch. Der, so heißt es dort,
saß in einem mit Teppichen behängten Saal, ganz allein an einem Tisch, ohne eine andere Person als seinen Hofnarren bei sich zu haben. Bei jedem Male, mittags oder abends, waren 10 Trompeter und 10 weitere Bläser, die musizierten. Dabei waren 2 große Pauken aus feinem Kupfer mit großen Eselshäuten bespannt, die auf Körben standen. In der Mitte saß ein Mann, der mit einem dicken Stocke darauf lostrommelte, doch so, dass sein Ton mit dem der anderen Instrumente in Einklang war, wie das in Ungarn und der Türkei gebräuchlich ist, was höchst wunderbar und ergötzlich zu hören war.
Außerdem im musikalischen Gefolge Instrumentalisten, die bei Tanzfesten und Banketten aufspielen, Lautenisten, Gamben, Fiedel und Klavikordspieler zur Unterhaltung im intimen Rahmen. Und der Organist Paul Hofheimer, den Maximilian gerne zu sich ruft, wenn ihn die Schwermut überfällt, um sich von den sanften Klängen seiner Orgel trösten zu lassen. Für die Musiker ist das unstete Leben mit mancherlei Unbill verbunden. Wann immer Maximilian es wünscht, haben sie zu Diensten zu sein und müssen alles stehen und liegen lassen, um ihm nachzureisen. Ein Nürnberger Blasinstrumentenmacher, den Maximilian immer wieder als Posaunisten zu sich rufen lässt, klagt,
dass ihm dadurch sein Werkstatt ganz danieder liegt und er von seinem Handwerk fern, dadurch seine Kunden und Kaufleut verlieren und viel Schulden er hievon, als er kaiserlicher Majestät ein Zeitlang nachgereist sei, muss gewarten.
Wochen, manchmal monatelang sind die Musiker von ihren Familien getrennt. Die Herbergen, in denen der Hofstaat absteigt, sind oft von zweifelhafter Qualität. Und die Gastwirte nicht immer gut auf Maximilian zu sprechen, bleibt der chronisch klamme Herrscher ihnen doch oft die Zeche schuldig. Es kommt sogar vor, dass er seine zweite Frau, Bianca Maria Sforza, samt Hofstaat als Pfand zurücklassen muss. Und kaum ist man in einer Stadt angekommen, geht's oft schon wieder weiter, manchmal nach nur einer Nacht. Denn das Reich ist groß. Mehr als 20 oder 30 Kilometer am Tag kann der Tross selten zurücklegen. Der Organist Paul Hofheimer wird später, als er nach Maximilians Tod in die Dienste des Erzbischofs von Salzburg tritt, den Seufzer ausstoßen:
Ich danke Gott, dass ich nimmer wie ein Zigeuner umherreisen muss.
Andererseits, die Musiker kommen herum, können Kontakte knüpfen, die Musik fremder Länder kennenlernen und die Gebräuche fremder Höfe. Eine besonders spektakuläre Gelegenheit, die Doppelhochzeit von Maximilians Enkeln mit den Kindern von Wladislaw II., König von Böhmen und Ungarn, im Rahmen des Wiener Kongresses 1515. Seine eigenen Kinder, Philipp den Schönen und Margarete von Österreich, hat Maximilian schon vorteilhaft nach Spanien verheiratet. Nun legt er mit diesem neuerlichen Hochzeitscoup den Grundstein für die Donaumonarchie und für den endgültigen Aufstieg des Hauses Habsburg zur Weltmacht. Ein solches Ereignis will natürlich gefeiert sein, auch mit Musik. »45 Trompeten schmettern eine Fanfare, als Maximilian in Wien eintrifft. Rund 800 Reiter begleiten den Kaiser, auf prächtig herausgeputzten Pferden, kostbar gekleidet und mit goldenen Ketten behängt. Herolde, geistliche und weltliche Fürsten, Ritter, Knappen, der ganze Hofstaat. Im Gefolge des Königs von Ungarn,
Husarenhaufen mit ihren Fahnenlanzen, die Moskowiter Bogenschützen mit ihren hohen weißen Hüten und die Tataren mit ihrer dröhnenden Trompetenmusik.
Mit dem prunkvollen Einzug beginnen tagelange Festlichkeiten. Bankette, Turniere, Theateraufführungen, Tanzvergnügen, Feuerwerk. Höhepunkt, das festliche Hochamt im Stephansdom, bei dem natürlich die Hofkapelle singt. An der Orgel Paul Hofheimer, dessen Name nach diesem glanzvollen Auftritt in aller Munde ist. Er wird im Anschluss von König Wladislaw zum Ritter geschlagen und vom Kaiser in den Adelsstand erhoben. Eine unerhörte Ehre. Aber schließlich hat Hofheimer zusammen mit den Kapellsängern ja auch, so berichtet ein Gast aus der Schweiz,
das Amt der Heiligen Messe, solchermaßen löblich, köstlich und herrlich angefangen und vollbracht, dass es nicht zu beschreiben ist.
Die Wiener Doppelhochzeit und die damit verbundenen Verträge sind eins der letzten glanzvollen Erlebnisse des Kaisers. Maximilian ist körperlich geschwächt und von Krankheiten geplagt. In seinen verbleibenden Lebensjahren richtet er alle Kraft darauf, seinen Enkel Karl zu seinem Nachfolger zu machen. Tatsächlich wird der als Karl V. den Kaiserthron besteigen und ein Reich regieren, in dem sprichwörtlich die Sonne nie untergeht. Ein Reich, das sich von den Niederlanden bis Österreich, von Spanien über Neapel und Sizilien bis hin zu den neu eroberten Kolonien in Amerika erstreckt. Aber das erlebt Maximilian nicht mehr. Nach 3 Schlaganfällen, geschwächt von strapaziösen Reisen, Kriegszügen und den Folgen einer Beinverletzung, gezeichnet von Syphilis und müde von seiner langen Amtszeit, stirbt er am 12. Januar 1519, knapp 60 Jahre alt. Bestattet wird der Kaiser in seiner Taufkirche in der St. Georgskapelle der Burg in Wiener Neustadt. In grobes Tuch gehüllt, als Büßer in einem mit Kalk und Asche gefüllten Eichensarg. Welche Musik bei der Beisetzung erklang, ist nicht überliefert. Möglicherweise eine Trauermotette, die Ludwig Senfel, der Nachfolger Heinrich Isaaks als Hofkomponist, zu diesem Anlass umgedichtet hat.
O erbarm dich, Herr! Die Freude unseres Herzens über Maximilian hat sich in Gram verwandelt. Die Krone ist von unserem Haupt gefallen. Darum heult ihr Knaben, weint ihr Priester, trauert ihr Sänger, klagt ihr Adligen und sagt: Maximilian ruhe in Frieden.